ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Die 10. Etappe, ein Teilstück ohne besondere Vorkommnisse. Das Peloton rollte mehr oder weniger gemütlich Richtung Süden. Wir werden das später noch aufgreifen. Und besondere Vorkommnisse, Stichwort intern. Moritz Casalet ist wieder da.
Hey,
hallo Moritz.
Bonjour. Ich wollte gerade sagen, so schön sind wir noch nie zusammengekommen wie heute.
Das stimmt. Also in Saint-Amand-Montrand ist er wieder da. Und wir werden in den nächsten Tagen ein bisschen flexibel sein. Wir sind top besetzt. Wir können in jeder Zusammensetzung hier einen schönen Tourfunk abliefern. Heute also Moritz mit dabei, Holger Gerska.
Hallo.
Fabian Wegmann.
Moin.
Und Michael Ostermann kann jetzt noch nicht Moin sagen, weil er sein Mikrofon noch nicht hat. Aber das werden wir später
sagen
nachholen.
Sag mal kurz Moin. Guck mal hier.
Moin.
So.
Und das als
also,
Kölner.
Es bleibt dabei, wir haben nur 4 Kopfhörer und 4 Mikrofone, aber wir werden das gleich dann noch nachholen. Holger, an dich nochmal die erste Frage. Also bis, sagen wir mal, 5 Kilometer vor Ziel, war das mehr oder weniger eine Kaffeefahrt? Übertreibe ich da?
Ein bisschen, weil doch der Wind stramm war und ich glaube gerade so bei Kilometer 100 herum, also so dann 60, 70, 80 vorm Ziel, waren sie schon alarmiert. Das war eine ziemliche Raserei. Hat natürlich nichts gebracht. Letztlich sind sie dann wieder vom Gaspedal gekommen. Aber ich glaube, dass die große Entspannung war Mitte der Etappe nicht da. Ansonsten aber, also nach so 30 Kilometern hatte man ein Gefühl, ohne jetzt bösartig zu sein, der Ruhetag Nummer 2 in Folge steht an, nochmal eine ruhige Ausfahrt, aber dann natürlich noch ein spannendes Finish.
Wir haben übrigens eine Zuschrift bekommen. Ihr könnt uns natürlich schreiben, tour@sportschau.de oder auch tourfunk@sportschau.de, und da hat uns heute Christoph Günther geschrieben: Selten habe ich so eine langweilige Etappe wie die heutige in euren Übertragungen gesehen. Wer denkt sich so etwas aus?
Der Regouvenu, ganz klar.
Der Streckenchef.
Der Streckenchef. Ja, es muss natürlich, man will die Tour de France, man muss diese 3.500 Kilometer irgendwie schaffen ohne große Transfers. Und dann gibt es einfach mal solche Transferetappen. Und dementsprechend, ja. 2013 gab es schon mal eine ähnliche Etappe, ähnliches Profil, da war ein bisschen mehr Wind, da war richtig Feuer dahinter, da ist es in viele Teile gerissen, das Feld. Das hätte heute auch sein können, wenn ein bisschen mehr Wind da gewesen wäre. Dementsprechend, das hat man natürlich auch nicht immer im Griff, aber sowas kann auch dazukommen. Aber das ist der Radsport, das machen dann die Fahrer, machen dann auch das Rennen und der Wind und das Wetter auch. Und wenn manchmal alles zusammenspielt, kriegen wir dann leider so eine Etappe raus.
Ja, lass uns doch mal auf den Zielsprint konzentrieren. Endlich, Jasper Philipsen. Kann man sagen. Aber schon wieder Pascal Ackermann so nah dran und so gut in Szene gesetzt. Es fehlt immer nur so dieses Quäntchen, ne, Holger?
Heute hat die Geschwindigkeit gefehlt. Er war wirklich optimal positioniert. Das haben sie großartig gemacht. Das Finale hier ja nicht einfach mit dieser Schikane, also einmal nach links abzubiegen und dann wieder zurück nach rechts auf die Zielgerade. Da muss man das erstmal ans richtige Hinterrad schaffen. Und wenn sie dann hier auf die letzten 500 Meter kommen mit an 1 Mathieu van der Poel als Anfahrer für Jasper Philipsen, der an 2 und Pascal Ackermann als 3, das war perfekt. Und letztlich hängt es dann natürlich in dem Falle nicht mehr an der Taktik und vielleicht auch ein bisschen Matchglück, sondern dann hängt es an der absoluten Geschwindigkeit. Und da sind eben die 2, Philipsen, Girmay, aus meiner Sicht momentan doch einen Tick voraus. Aber wenn man hier sieht, dass Leute wie Sam Bennett, der hier auch schon grün hatte, Etappen gewonnen, dass die alle hinter ihm sind, dann muss man schon sagen, auch wie er sich gesteigert hat. Es fehlen ja eigentlich von den richtig ganz tollen Sprintern nur 2, Tim Merlier und Jonathan Milan, der beste Sprinter oder die beiden besten vom Giro. Dann ist er in den Top 5 der Welt und das bei der ersten Tour de France. Also dieses nur Dritter, da würde ich das nur ganz, ganz dick durchstreichen.
Und ich finde Pascal Ackermann wirklich faszinierend. Also du kannst ihn auf alle Themen ansprechen, auch auf ernste Themen, hat immer dieses Lachen im Gesicht und selbst ja, 2,5 bis 3 Minuten, nachdem er diesen Zielsprint, ich sage jetzt mal, verloren hat, kam er im Auslauf der Zielgerade an den Bussen an und hatte schon wieder dieses Lachen im Gesicht und war dann irgendwie gar nicht so enttäuscht.
Ja, ich glaube, heute kann ich mir nichts vorwerfen, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, aber der Antritt von Jasper, der war einfach so stark, da hätte ich nicht mithalten können, aber ich muss auch ehrlich sagen, das war nicht das Rennen, was ich mir vorgestellt habe heute. Das war einfach nur ein Rumgedurdel und am Ende ein Sprint ist das, was ich überhaupt nicht mag. Aber wir haben schon noch unsere harten Etappen. Ich komme immer weiter nach vorne und ich glaube, nach dem Jahr ist es schon ein guter Schritt, was ich gezeigt habe. Und wir haben jetzt noch 3 Chancen und wir werden immer stärker und auch als Team immer stärker. Und wir werden alles drauf setzen, dass wir die Etappe gewinnen.
Was fehlt noch? Sie waren jetzt so nah dran wie noch nie heute. Was fehlt noch, um ganz nach vorne zu kommen?
Ja, ich sag mal so, man darf nicht vergessen, dass ich mir Ende März das Schlüsselbein gebrochen habe. Man sieht es an Wout van Aert, wie er auch dran kämpft. Er hat es eine Woche später gebrochen. Und man sieht, was für Kräfte im Sprint auf dem Lenker oder auf die Schulter wirken. Und wenn man dann sieht, dass ich 6 Wochen keine Sprints fahren konnte, bin ich eigentlich recht happy, dass ich schon wieder da bin, wo ich bin. Und ich hoffe jetzt noch, dass ich von Tag zu Tag auch ein bisschen schneller wäre. Und dann sollte es passen.
Es ist Ihre erste Tour. Wie ist so alles?
Ja, geil. Also, ich meine, ich habe 8 Jahre darauf gewartet und es ist einfach ein Kindheitstraum. Heute habe ich Didi Senfl am Straßenrand gesehen und habe mir gedacht, vor 25 Jahren habe ich ihn auch schon beim Straßenrand gesehen und er ist jetzt immer noch da. Und es ist einfach ein geiles Feeling, bei der Tour zu sein. Und ich will aber zeigen, was ich wirklich kann. Ich habe ganz unten angefangen hier bei der Tour und bin jeden Tag einen Schritt gewachsen. Und ich hoffe, dass es reicht, aber ich bin optimistisch.
Ja, das Lachen ist zu hören. Michael, du warst ja auch, standst neben mir direkt, als wir da mit ihm gesprochen haben am Bus. Mal abgesehen davon, dass es eine echte Frohnatur ist, wie wirkt er so auf dich bei seiner ersten großen Frankreich-Rundfahrt?
Ja, ich glaube, genau so, wie du es beschrieben hast. Er ist einfach total froh, hier zu sein. Er hat keinen Druck, weil das Team nicht nur auf ihn ausgerichtet ist. Die haben hier verschiedene Optionen, die sie spielen können. Etappensieg, klar wollen sie. Und er merkt ja, dass er dran ist. Auf diesem flachen Sprint, da gebe ich Holger vollkommen recht, da ist die Geschwindigkeit, da sind Girmay und Philipsen, gerade wenn der Sprint so vorbereitet wird von Mathieu van der Poel für Philipsen wie heute, das haben wir im letzten Jahr gesehen. Das glaube ich nicht, dass er die dann packen kann. Aber bei diesen schwereren Finals, das haben wir auf der 8. Etappe gesehen, die verregnet war und wo es die Zielgerade ansteigend war, da war er auch nah dran, wenn er da die richtige Position hat, wenn er da in so einer Position reinkommt, wie heute, dann traue ich ihm durchaus zu,
dass
er
mal... Es kommt keine mehr, ne?
So aber wer weiß. Also ja. Er ist dran und manchmal müssen, wir haben sie es heute bei Alpecin de Koenig, haben sie heute gesagt, heute sind die Puzzleteile alle mal so zusammengefallen, wie sie zusammengehören. Und wenn das für ihn auch mal passiert, und er braucht mehr Glück, weil er eben nicht so einen Anfahrer hat, er kann leider nicht den Weltmeister vor sich herfahren lassen. Warum nicht? Dann kann er es vielleicht schaffen. Aber er braucht Glück. Das ist auf jeden Fall so.
Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Michael, Antwerp ist übrigens, während wir Pascal Ackermann eben gesehen haben, rausgegangen. Der hat auch einen Termin heute Abend, musste deswegen ein bisschen früher weg. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es hat sich irgendwie auch nichts verändert. Also es ist auch gefühlt egal, ob man an der ersten Etappe in die Tour einsteigt oder auf der 10. Es geht sofort wieder los. Man ist sofort wieder in diesem Modus. Die Räumlichkeiten haben sich auch nicht verändert. Es ist nach wie vor dieser doch sehr schicke kleine Bürowagen, in dem wir sitzen. Glücklicherweise mit Klimaanlage. Es ist sehr heiß, aber bei euch zu Hause inzwischen ja auch. Und am Ruhetag ist noch etwas passiert. Fabian, Red Bull Bora Hansgrohe hat einen doch schweren Verlust. Alexander Vlasov ist verletzt nach Hause gefahren. Was bedeutet das für die Mannschaft um Primož Roglič für die kommenden Tage, wenn es in die Berge geht?
Ja, der wird in den Bergen vor allen Dingen fehlen, gar keine Frage. Sie haben nur noch Jai Hindley, der wirklich auf den letzten Metern oder auf den letzten Anstiegen dann helfen kann. Das ist der beste Bergfahrer. Vlasov war noch ein Stück besser sogar als Jai Hindley. Von daher wird er ihm fehlen, gar keine Frage. Und wir haben auch heute wieder gesehen, sie halten sich sehr defensiv, sind die letzten Tage schon so gefahren. Heute hat man sie so gut wie gar nicht gesehen. War auch alles richtig, ist nichts passiert. Also haben entweder ein bisschen gespielt oder können es auch nicht richtig. Also haben es, sie nehmen es nicht so richtig von vorne wie die anderen Teams. Da fehlt meines Erachtens so ein bisschen das Selbstvertrauen auch. Wir haben ihn auch gestern, Roglic, in der im Pressegespräch gehört. Er hat gesagt, bergunter hat er nicht so viele Probleme wie bergauf. Das sagt man nicht, wenn man sehr viel Selbstvertrauen hat. Ja, wir werden sehen, wie es sich weiter verhält, wie er sich in den großen Bergen dann schlägt. Aber keine Frage, Vlasov wird ihm fehlen.
Darf ich einmal... Vlasov ist ja ein bisschen kurz gekommen in all den Dingen, weil er Russe ist. Natürlich momentan Sportler aus diesem Land nicht wirklich herzlich willkommen überall. Das spricht absolut nicht gegen ihn, weil er nichts für kann, wie viele Tennisspieler, die in der Welt unterwegs auch sind. Er hat sich klar gegen diesen Krieg bekannt und der hat jetzt 2 wirklich fürchterliche Jahre hinter sich. Das sollte mich vergessen. Er war vor 2 Jahren 5. hier bei der Tour in der Gesamtwertung. Voriges Jahr war der Giro d'Italia sein Höhepunkt. Da war er ganz gut in Form. Gemeinsam Doppelspitze mit Lennart Kemner geplant. Aus wegen Corona. Jetzt dieses Jahr trainiert er komplett auf die Tour hin. Und dann passiert sowas. Auch wenn er, wir haben ja Sonntag gesagt, selbst schuld war, Knöchelbruch, was auch diese gesamte Saison ruiniert. Bei allem, dass wir jetzt denken, buh, da fehlt jetzt Roglic, muss man ihn, glaube ich, auch mal selber mit in den Fokus rücken, ist schon richtig bitter.
Ja, absolut. Ich habe es natürlich jetzt so formuliert, weil wir ja oft über diesen 3-4, was auch immer, Kampf um den Gesamtsieg sprechen. Und da, wenn einer der Favoriten seinen möglicherweise wichtigsten Helfer verliert, ganz egal aus welcher Nation und welches Team das ist, dann ist es natürlich sehr gesprächswertig. Was auch gesprächswertig ist, finde ich, war die Reaktion von Ralf Denk und von Bora nach dieser Schotterpisten-Etappe. Habt ihr ja vorgestern auch schon drüber gesprochen. Mhm. Hast du noch weitere Dinge darüber gehört, Fabian?
Nee, es zog sich so weiter durch. Also es ist schon, die Kritik ist einfach da und man hat es heute auch wieder gesehen. Also es war jetzt keine extrem schnelle Etappe, sie haben knapp 43er Schnitt gefahren. Um dem ganzen Team so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, wird es vielleicht Sinn machen, ein bisschen weiter von vorne zu fahren. Vielleicht strafen sie uns morgen auch eines Besseren. Morgen kommt es wirklich drauf an, weil heute war es auch im Endeffekt komplett egal, ob man jetzt vorne oder hinten gefahren ist. Im Endeffekt, weil einfach keine Windkante aufgekommen ist. Das sah zwischenzeitlich mal anders aus. Aber morgen, da müssen sie gemessen werden, da zählt's. Und da ist es für ihn, gerade im Finale, also für Roglic, ganz wichtig, vorne zu fahren, denn da geht's ständig rauf, runter und dann auch wenn es nur eine Dreierkategorie ist, ganz zum Schluss, egal ob es um einen Etappensieg geht oder ob eine Gruppe vorne weg ist, die Abfahrt zum Ziel ist nochmal ein bisschen tricky. Er muss vorne mitfahren und er muss am Rad sein. Fährt er an Position 30 darüber, reicht es nicht, wird es reißen.
Wie explosiv muss man da morgen sein, gerade gegen Ende der Etappe, Holger?
Ja, vor allem muss man berücksichtigen, es ist eine typische Zentralmassiv-Etappe, permanentes Rauf und Runter, aber sie hat zwei Besonderheiten. Zum einen die Länge, 211 Kilometer werden bedeuten, dass sie fast 6 Stunden im Sattel sitzen bei diesem Auf und Ab. Und dann sind es offiziell 6 Bergwertungen und 4 davon auf den letzten 50 Kilometern. Darunter sind auch eine erster Kategorie, der Pas de Perol, das ist richtig steil, und zwei der zweiten Kategorie und die letzte offizielle Bergwertung knapp 3 Kilometer vom Ziel. Also diese letzten 50 Kilometer, wenn man da die Höhenmeter und vor allem die Prozentzahlen, ne, 9,1, 8,1, 9,1 ist steiler als Alpe d'Huez, nur für die, die jetzt nur peripher so reinhören. Klar sind das immer nur 5, 6 Kilometer, aber wenn man diese 4 Bergwertungen addiert, ist das fast wie eine Hochgebirgsetappe. Und von daher, wenn das einer nutzen will, 50 Kilometer vor dem Ziel, völlig egal, ob es noch um den Etappensieg geht, da kann ich mir vorstellen, dass eine Fluchtgruppe Vorsprung hat, ist das ein echter Scharfrichter. Und auch da, mit so wie die Mannschaft aufgestellt ist, wo man möglicherweise eine Mannschaftstaktik fährt, ist es wieder ein heißer Tag für Bora. Wenn sie ihn nicht positioniert bekommen, dann kann es das gewesen sein. Kann natürlich aber auch sein, so wie eine Tour de France auch manchmal läuft, eine Ausreißergruppe ist weg und Pogacar und Co. sagen sich, entscheidend sind die Pyrenäen mit den beiden ersten Bergankünften dann am Samstag, Sonntag. Wir gucken mal, dass wir hier ungeschoren oben ankommen, mit der, ist ja keine echte Bergankunft, weil am Ende ist es ein Plateau, und machen den Haken dran, dann ist alles wieder gut für Roglic. Aber normal für so Fahrer wie Remco Evenepoel, wenn sie hier wirklich gewinnen wollen, dann los morgen, probieren.
Ja, und alles, was wir von Pogacar gesehen haben, spricht eigentlich dagegen. Oh. Bis jetzt. Ja. Ne? Also der hat es ja immer wogegen versucht, und dass sie gemeinsam da ins Ziel fahren und sagen, wir warten auf die Pyrenäen. Ah, okay. Also Pogacar hat immer ist jetzt immer in die Attacke gegangen, hat es immer versucht. Ich glaube, das wird er auch morgen versuchen, weil er immer noch damit rechnen muss, dass Vingegaard, je länger das Rennen dauert, umso besser in Form kommt. Und er will jetzt noch mal Zeit gewinnen. Deswegen wird er wahrscheinlich was versuchen.
Ist meine Vermutung. Er hat es in den letzten 2 Jahren ja gemerkt, wie schnell das vorbei sein kann und dass eine Minute ihm da nicht reicht, auch wenn er die in der ersten Woche hat oder auch 1,5 Minuten hat. Die können ganz schnell weg sein.
Mhm. 6 Stunden, hat Holger eben erzählt, sind die Fahrer morgen ungefähr auf dem Sattel. Bei dem Wetter ist...
Na, wenn sie so fahren wie heute, noch länger.
Die Sonne knallt hier zwischen auch, wenn es jetzt inzwischen hier so ein bisschen bewölkt ist in unserer technischen Zone, wo die ganzen Übertragungswagen stehen, wo schon abgebaut wird, deswegen klappert das immer so ein bisschen. Wie schützt ihr, oder wie schützen sich die Radprofis eigentlich vor der Sonne?
Ja, kann man nur durch Sonnencreme. Was anderes hat man nicht. Es gab früher mal so ganz dünne Ärmlinge, die man drüber gezogen hat, aber das macht man gar nicht mehr. Also das Einzige, was machbar ist, ist Sonnencreme.
Aber vor dem Rennen und dann währenddessen ja nicht, oder?
Währenddessen nicht, nee. Das trägt man dann nicht mehr auf.
Würde auch jeder Dermatologe wahrscheinlich sagen.
Das auf jeden Fall. Also ich war letztens noch bei der Hortärztin und sagt, du, Arme haben auch ein bisschen Sonne abgekriegt in ihrem Leben schon.
Es ist ja mit fortschreitender Natur, sind die Abdrücke ja auch, oder die Grenzen zwischen heller Haut und dunkler Haut ja auch mal größer. Wie eitel dürfen Radprofis eigentlich sein? Manchmal sieht man ja auch sozusagen die Muster vom Helm so dann auf der Stirn.
Ja, deswegen gab es ja früher, das war ja auch ein Ding mit der Helmpflicht. Also viele sind ja gerne ohne Helm gefahren, damit sie nicht diese Streifen haben. Dass sie nicht rechts und links neben der Schläfe zum Beispiel diese Streifen vom Helm haben, oder wenn man wenig Haare auf dem Kopf hat, oben diese Stellen hat. Das ist jetzt alles egal. Manche Profis mögen das sogar sehr gerne. Die legen dann ganz fein säuberlich ihre Hose immer auf dieselbe Stelle, damit damit die Kante noch besser wird. Habe ich früher teilweise auch gemacht. Hinterher war mir das auch alles egal. Aber gibt es solche und solche.
Ich bin erstaunt, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, wie braun du jetzt in den ersten 10 Tagen geworden bist, Michael.
Ja, ich treibe mich viel am Start und viel im Ziel rum und spreche mit Leuten, und das machen wir in der Regel nicht im Schatten, sondern wir sind da der Sonne ausgesetzt, und gerade vor dem Etappenfinale bin ich natürlich schon im Zielbereich und da steht man auch in der Sonne, und dementsprechend ich benutze auch Sonnencreme, um mich vor der Sonne zu schützen. Ja. Und
darf ich mal eins, wenn wir einmal beim Thema Society sind, was mir auffällt neuerdings, was es, glaube ich, Fabian, zu deiner Zeit nicht gegeben hat, wenn hier einer gewinnt, oder fast immer, ich nehme mal Binyan Girmay aus, dann fährt er in die Arme von Frauen, Kindern im Zielauslauf, als wäre das ein großer Wanderzirkus und die gesamten Familien sind permanent, also egal, Familie ist immer grad greifbar, das fällt einem ja auch bei Frühjahrsklasse, also das ist klar, ist ein Rennen, Mathieu van der Poel weiß immer, wo seine Lebensgefährtin ist, und heute auch sofort. Ist das jetzt neu? Haben wir das früher nur nicht mitbekommen und deine Frau war heimlich mit?
Fabian hat nie eine Tour
gewonnen.
Ja, genau, daran lag es einfach. Heute auch, also bei uns gegenüber, die Familie Cavendish saß direkt gegenüber auf so einem Stromkasten, alle 4 Kinder.
Die sind die ganze Zeit dabei,
haben am Schild hochgehalten, Go Cav. Das gab es früher nicht so. Das stimmt schon. Ab und zu aber nicht
letzte dass Etappe, komplett Paris, klar, genau. Volle Zeitfahren und so, haben wir den Toursieger auch schon letzte mit Garen Thomas.
Da sind
die
immer hingekommen, genau. Aber dazwischendurch, also ganz, ganz selten, eigentlich nie. Das ist jetzt schon ganz anders. Da hast du absolut recht.
Ja, ihr hört den Tourfunk, das ist der Podcast für Radsport und Klatsch und Tratsch am Rande der Tour de France. Ich kann euch garantieren, bei aller berechtigter Enttäuschung über den Verlauf der Etappe heute, es gab schon spannendere als heute, das müssen wir einfach so sagen. Morgen wird alles besser, morgen wird es richtig gut, Fabian, oder?
Ja, aber das ist ja meistens so, wenn es einmal ein bisschen ruhig ist, dann wissen wir, es war jetzt der Ruhetag, heute diese relativ ruhige Etappe, wo man ja immer noch sagen muss, 43er Schnitt sind sie auch gefahren.
Also gegen den Wind teilweise. Gegen den Wind,
es war auch hektisch da hinten drin.
Also es war nur zum Angucken unspektakulär, weil so.
Jasper Philipsen hat gesagt, es wäre eine gute Etappe gewesen, um zu Hause vorm Sofa, auf dem Sofa zu sitzen, vorm Fernseher und dann einzuschlafen.
Ja, nur seine Lieben waren ja nicht, wir waren ja hier.
Aber dementsprechend, glaube ich, wird es morgen umso schwerer, umso schneller. Es können sich ganz viele im Fahrerfeld können vom Etappensieg träumen, denn die Chance, dass eine Gruppe geht, die ist sehr groß.
Mit Georg Zimmermann,
ja, warum nicht? Oder Simon Geschke, was auch immer. Haben auf jeden Fall die Möglichkeit morgen. Man braucht aber trotzdem sehr, sehr gute Beine, wenn man morgen gewinnen will.
Und wir haben auch ein bisschen Glück. Wir besprechen das morgen nach der Etappe wieder. Ich danke euch, Michael, Fabian, Holger und auch Michael ist ja schon weg. Ja,
Michael ist schon weg.
Und ich bin Moritz Kasseleit. Wir hören uns morgen wieder. Ihr hört uns natürlich in der ARD Audiothek. Also bis morgen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.